Mein Name ist Sarah Spreiter, ich bin Produzentin bei «Apropos» und über Weihnachten und Neujahr wiederholen wir Folgen, die uns besonders gut in Erinnerung geblieben sind. Die Folge von heute geht ums Kochen im 17. Jahrhundert. Was hat damals als besondere Delikatesse gegolten? Wie hat man gekocht? Und warum ist dann kaum ein Zentimeter auf dem Tisch frei geblieben? Erschienen ist die Folge ursprünglich am 6. Oktober. «Apropos» ist zurück am 3. Januar. Viel Vergnügen beim Hören und einen guten.
Heute bei «Apropos» Kochen wie im 17. Jahrhundert.
Man merkt jetzt auch, dass es anfängt so fein zu schmecken nach angebratenen Zwiebeln und Butter.
Ja.
Da kommt jetzt auch schon ein bisschen Hunger rüber.
Apfeldurten, Rüeblin, Kügelin oder gebackene Kalberlebern. 470 Rezepte hat eine Zürcherin mit dem Namen Anna Margareta Kitt 1699 handschriftlich für sich aufgeschrieben. Ihre Rezepte zeigen, was in der Schweiz in der Barockzeit alles auf den Tisch gekommen ist. Was damals als besondere Delikatesse gegolten hat, wie man gekocht hat und warum am Schluss meistens kein Zentimeter vom Tisch mehr frei geblieben ist.
Das ist natürlich alles auch ein Ausdruck von der Esskultur, von der Kochkultur. Da ist es um mehr gegangen, als einfach nur um Menschen zu sättigen und am Tisch zu sitzen. Und da ist es auch darum gegangen, den Genuss zu kultivieren und das Schöne vom Leben, dem eine Form zu geben.
Heute kann man die Rezepte von der Anna Margareta Kitt selber nachkochen. Das dank einem Kochbuch, das gerade erschienen ist. Vier Frauen haben 45 Rezepte von 1699 für die Gegenwart aufbereitet. Und eine von ihnen ist die Tagi-Redaktorin und Historikerin Helene Arnett. Mit ihr gehen wir in der heutigen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia» auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit. Hallo Helene.
Hallo Mirja.
Helene, du nimmst uns heute mit in die Zeit von der Anna Margareta Kitt. Das ist 1699. Wie sieht Zürich damals aus?
Also geografisch muss man sagen, hat Zürich aus dem bestanden, was heute die Altstadt ist. Das heisst, oben Hirschengraben für die sich in Zürich auskennen. Unten, die heutige Bahnhofstrasse, war der Fröschengraben, also eher nicht ganz so saubere Gegend, hinter der Stadtmauer. Das heisst, Zürich war relativ klein. Hat, das sind jetzt nur Schätzungen, vielleicht gut 10'000 Einwohner gehabt. Mhm. Und davon kann man sagen, sind wahrscheinlich etwa 240 reichere Familien gewesen, wohlhabende Familien, vielleicht ein Viertel, würde man heute als Mittelstand, also so bezeichnen. Und dann hat es natürlich auch Stadtarmut gegeben. Wirtschaftlich ist Zürich aber eine recht reiche Stadt gewesen, ist eine wohlhabende Stadt gewesen. Und politisch haben die Zünfte Sagen gehabt. Es war eine Zunftherrschaft. Man muss sich vorstellen, ausserhalb, also in Frankreich und so, ist damals, sind absolute Herrscher gewesen. Das war in Zürich so im Kleinen auch ein bisschen so gewesen. Also man hat herrschende Familien gehabt, das Patriziat, das eigentlich Politik bestimmt hat. Es war eine relativ friedliche Zeit gewesen.
Eine Bürgerin von dieser damaligen Stadt Zürich war die Anna Margareta Kitt. Ich nenne sie zum Teil auch Kittin. Wer ist sie?
Man weiss nicht allzu viel über sie. Es ist in der Geschichte immer ein bisschen schwieriger, über Frauen Bescheid zu wissen, weil die sind schriftlich weniger festgelegt worden. Sie ist 1652 geboren in einer Kaufmannsfamilie. Das ist noch interessant für ihr Leben, weil Kaufleute, die sind in dieser strengen Zunftordnung, wo ja jeder Handwerker hat müssen in einer Zunft sein, wo das Leben der Zürcher eigentlich stark bestimmt hat, bis hin zu was für Brot als man darf daheim auf den Tisch bringen für einen Gast und für sich selber, welches Mehl als man darf nehmen. Die Kaufleute sind eigentlich ein bisschen aussen vor gewesen, weil die haben viel Auslandkontakt gehabt und so. Die sind in dieser Zunftherrschaft nicht so fest verankert gewesen, sind aber auch politisch nicht so in Erscheinung getreten. Das heisst, Anna Margareta Kitt ist sicher in einer reichen Familie aufgewachsen, aber nicht in einer mächtigen, also nicht in dem eigentlichen Zürcher Patriziat. Sie hat mit 24 einen 18 Jahre älteren Mann geheiratet, auch einen Kaufmann, den Johann Heinrich Gessner. Und hat kein Kind gehabt. Und man muss sich vorstellen, Zürich war ja streng reformierte Stadt. Und in einer reformierten Familie hat es eigentlich sich gehört, dass eine Frau eine Mutter ist und Kind aufzieht. Das dürfte für sie nicht so einfach gewesen sein.
Sie hat also kein Kind gehabt. Was man aber weiss, sie hat offensichtlich eine Leidenschaft gehabt fürs Essen oder fürs Kochen. Wir werden noch darauf kommen. Wir kennen ihren Namen heute wegen diesen Rezept, wo sie handschriftlich aufgeschrieben hat.
Ja, genau. Ich nehme jetzt mal an, man muss ein bisschen annehmen, dass sie eine gute Gastgeberin war. Ihr Mann hat eine gute Position in Zürich. Die haben sicher viele Gäste gehabt. Und für die hat sie wahrscheinlich gekocht. Das ist dann auch ihre Aufgabe, ihr Projekt gewesen. Und vielleicht noch folgendes: Ihre Wohnung war an der Kirchgasse gewesen, also ganz in der Nähe vom Grossmünster. Sie waren sehr zentral gewesen, haben sicher ein gastliches Haus dort gehabt. Und es gibt ein lustiges Detail bei dem Kochbuch, kommen wir ja dann noch drauf, was sie geschrieben hat. Dort schreibt sie nämlich als Titel zuerst Anna Margareta Kitt. Also das wäre ihr Mädchenname. Und dann merkt sie, also man kann sich das so vorstellen, oh shit, ich bin ja verheiratet. Dann schreibt sie nachher Gessner, also sie streicht das Kitt durch, schreibt Gessner, aber irgendwie will sie ihren Mädchennamen behalten und schreibt dann eine geborene Kittin. Und in dieser Zeit haben die Frauen, wie das heute noch in der slawischen Sprache ist, wo das Oba angehängt worden ist, hat man bei uns einen Frauennamen oft IN angehängt. Also wenn die Frau ihren Namen gesagt hat, also Gessnerin oder eben Kittin. Gestorben ist sie übrigens 1701, also 2 Jahre nachdem, als sie das Kochbuch aufgeschrieben hat. Das könnte mit dem Essen zu tun haben. Sie hat nämlich einen Schlaganfall gehabt, was ein Zeichen, ein Symptom ist auch für, wenn man sehr fett gegessen hat, Cholesterinhaltung. Das ist in ihrem Fall wahrscheinlich so gewesen. Wenn man das Kochbuch genauer anschaut, hat man aber das Gefühl, dass es eine strukturierte Frau ist, eine geordnete, eine zupackende und durchaus eine selbstbewusste Frau. Also so stellen wir sie uns auf jeden Fall vor.
Das Essen, das zieht sich bei ihr als roter Faden durchs Leben, eben bis zum Tod, hast du sogar noch gesagt. 470 Rezepte sind von ihr überliefert. Wie muss man sich das vorstellen? In welcher Form hat sie die aufbewahrt?
Wahrscheinlich hat sie vorgehabt, dass ihre handgeschriebenen Rezepte zu einem Buch gebunden werden. Weil sie hat nämlich immer am Schluss von einer Seite das erste Wort von der nächsten angeschrieben, damit der Buchbinder nachher merken würde, wenn er sich verirren würde. Die Seiten sind auch nummeriert. Sie hat auch ein fein säuberliches Inhaltsverzeichnis gemacht, aber es ist schlussendlich dann nicht zu dem Druck gekommen. Also das Original liegt in der Zentralbibliothek als Einzelstück. Und das ist nie zu ihren Lebzeiten zu einem Kochbuch gemacht worden. Und jetzt haben wir das halt für sie nachgeholt, einfach 300 Jahre später.
Genau, du hast ja zusammen mit deinen Kolleginnen, der Mira Imhoff, der Dennis Schmid und der Susanne Vögeli, die Manuskript dir wieder vorgenommen und jetzt aufbereitet als Kochbuch. Das liegt jetzt auch vor dir in gedruckter Version. Wie ist es zu dem gekommen?
Darauf gestossen bin ich eigentlich durch ein Buch, das eine Nachkommin von dieser Familie Kitt vor noch nicht langer Zeit über ihre Familie geschrieben hat, Dina Bösch. Sie schreibt auch ein Vorwort in unserem Buch. Ich habe damals das Buch im Tagi vorgestellt. Dort hat es ein Kapitel drin über die Anna Margareta Kitt. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ein Kochbuch hat so etwas Authentisches. Also da kommt man ja wirklich in eine Küche, an einen Familientisch. Man spürt wirklich das Leben von damals viel besser, als wenn man Ratsprotokoll oder so etwas liest. Und dann habe ich mit der Co-Leiterin von «Mir und Jetzt» Verlag und ich ihr gesagt, komm Dönis, das ist wirklich jetzt ein gutes Thema. Und sie ist sofort begeistert darauf eingestiegen.
Und so kommt es, dass wir heute über Anna Margareta Kitt, ihre Rezepte in diesem Podcast reden. Und wir haben natürlich nicht nur darüber reden, sondern wir haben auch ausprobieren, wie ist denn das, wenn man so ein Rezept nachkocht. Und für das sind wir mit der Kochlehrerin Susanne Vögeli, die auch mit ihr zusammen ein Buch herausgegeben hat, in die Küche gestanden.
Ein ander Pasteten von Kütten, Apfel oder Birnen zu machen. Das ist eigentlich das Rezept, das wir jetzt dann machen werden. Das ist eine Mischung von Zwiebeln und gequittert. Das ist ganz außergewöhnlich. Das ist gewürzt mit Rosenwasser und Zimt und mit ein bisschen Weisswein und kommt nachher in den Teig rein und wird als Krapf verpackt.
Wir haben zusammen mit der Susanne Vögeli gequitten Zwiebelnpastetli gemacht. Außergewöhnlich, sagt die Kombination, hat Susanne Vögeli gesagt. Wie typisch ist aber das Rezept für die Zeit?
In dem Kochbuch hat es sehr viele Pastetenrezepte zum Beispiel. Und das hat auch damit zu tun, dass es noch nicht so lange her ist, dass die normalen Menschen mit den Fingern gegessen haben. Also das hat man noch nicht so Besteck und Gabeln und Messer und Zeug und Sachen gehabt. Vielleicht Löffel, das hat man schon lange gehabt. Aber man hat noch viel mit den Fingern gegessen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Pastetli sind ein super Fingerfood. Also die kann man nehmen, ohne dass man nachher dreckige Finger hat. Und das ist von dem her ein typisches Gericht. Und typisch ist auch, dass Sachen eben jetzt pikant wie Zwiebeln und Quitten, die wir als süß empfinden, die sind viel eher noch miteinander vermischt worden. Das sind überraschende Kombinationen und ja, du wirst dann am Schluss herausfinden, ob sie auch schmecken.
Genau, wer auch will wissen, wie sie geschmeckt haben, muss jetzt den Podcast ganz bis am Schluss hören. Helen hat damals ganz Zürich so gegessen.
Nein, natürlich nicht. Es hat eben schon auch viel Arme gegeben, vor allem auf dem Land, aber auch in der Stadt. Und es hat viele Taglöhner gegeben. Also die haben nicht einen festen Job gehabt. Die sind halt dort hingegangen, wo man sie brauchen konnte. Und die haben es schwer gehabt. Also ganz viele Leute haben eigentlich sich von Getreidebrei ernährt. Das ist so ein Hafer- oder Hirse- und Dinkelbrei. Auch in der Stadt ist es nicht immer so luxuriös hergegangen. Es hat zum Beispiel noch 1692, also 7 Jahre bevor das Kochbuch, das wirklich zum Teil üppig ist, geschrieben worden ist, hat es in Zürich eine Hungersnot gegeben. Wegen Krieg im Ausland hat es Lieferengpässe gegeben. Und das hat die Kittin ganz sicher auch mitbekommen. Also dort hat sie wahrscheinlich mit dem Butter müssen sparen.
Apropos Butter, gehen wir nochmal zurück in die Küche mit der Susanne Vögeli.
Jetzt kommt der Zwiebelteil, eben das erstaunliche Kombi.
Susanne hat zuerst mal unglaublich viel Zwiebeln müssen schneiden.
Ich schneide Zwiebeln sehr gerne in Streifen. Also ich mache das einfach handwerklich sehr gerne.
Und dann sind die Zwiebeln in der Pfanne karamellisiert worden.
Man merkt jetzt auch, dass es anfängt so fein schmecken nach angebratenen Zwiebeln und Butter.
Ja.
Und ich komme jetzt auch schon ein bisschen Hunger über.
Dann sind noch Quitten zu den Zwiebeln dazugekommen.
Die roten, weichgekochten Quitterschnitz vermische ich jetzt mit den karamellisierten Zwiebeln in dieser Kupferpfanne.
Und das kann man jetzt sehen, aber die Quitter sind wirklich also richtig rot. Also, wie kommen die Farbe?
Die Farbe die löst sich aus, wenn man sie lange kocht. Da gibt es einfach die Farbentwicklung. Das ist ein das Geheimnis der Quitter.
Und am Schluss kommt noch so ein ziemlicher Block Butter drin.
Nehmen frei nach Anna Margareta Kitt noch ein rechtes Stück Butter dazu. Dann wäre sie zufrieden. Butter hat Kittin in grossen Mengen gebraucht. Das ist eines von den Zutaten, die zeigt, dass es aus einem Bürgerhaushalt kommt, das Rezept. Das war eine teure Zutat, auch dazu mal schon. Und das ist reichlich in ihren Rezept eingeflossen. Oder auch rausgeflossen.
Das heisst, je mehr Butter man hätte rein tun können, desto mehr hat man zeigen, dass man auch einen gewissen Wohlstand hat.
Ja, das ist so.
Man findet übrigens das ganze Rezept dann auch noch im Artikel, wo wir im Beschreib zu dieser Episode verlinken. Helen, viel Zucker ist da drin in diesen Pastetli, viel Butter. Kalorien zählen und so möglichst gesund essen, wie man das heute vielleicht eher kennt, das ist wahrscheinlich zur Zeit der Kittin noch nicht ein Thema gewesen.
Nein, das war es wirklich nicht gewesen. Es ist ja noch interessant, wie das gewechselt hat. Also heute wird ja gerade in eher wohlhabenden Kreis, also entsprechend jetzt dieser Kittin, viel Wert auf sehr bewusste, auf gesunde Ernährung gelegt. Die ist ja übrigens auch oft teurer als normal, also so das normale Essen. Also Bio kostet mehr als Mikrobudget. Man isst heute aus Gesundheits- und aus Umweltgründen weniger Fleisch, man braucht weniger Zucker. Damals war das umgekehrt. Das war ein Statussymbol, dass man jeden Tag Fleisch auf den Tisch gebracht hat, dass man Zucker und Butter viel brauchen konnte. Das ist eigentlich auch noch nicht so lange her, dass es bei uns auch noch so war. Also die Generation von unseren Grosseltern, die haben das auch noch so gesehen. Also wer sich immer Fleisch leisten konnte, der war reich oder wohlhabend. Damals war zum Beispiel der Zucker sehr, sehr teuer. Das war noch bis ins 19. Jahrhundert so. Zucker war eigentlich mehr ein Gewürz, als dass man 100 Gramm Zucker drin nimmt. Und wer jetzt den Gästen so richtig süße Speisen auftischen konnte, hat damit auch gezeigt, dass er sich's leisten kann.
Mhm. Wo hat man denn die ganzen Zutaten eigentlich bekommen? Also die Migros eben hat es damals ja auch noch nicht gegeben. Ja.
Also weit hat jetzt die Kitty nicht müssen gehen. Es war schon Schritte an die Limit runter. Ich darf vielleicht mal für die, die sich in Zürich auskennen, das ist nämlich noch interessant, dass also das Kornhaus, wo man Getreide gekauft hat, ist gerade vor dem Frau Münster gewesen, dort, wo jetzt die Statue von Hans Waldmann steht. Und es hat in Zürich, das ist auch noch wieder typisch, eigentlich ein Gebäck gegeben, das Simmel heisst, also wie Semmel, Simmel, aber ein. Das war aus ganz weissem Mehl, was eher selten, also es war einfach auch wieder etwas Kostbares gewesen. Und mit Hefe getrieben. Das normale Brot hat man damals mit Sauerteig gemacht. Dann beim Helmhaus, also gerade auf der anderen Seite der Limmat, war das Brothaus. Beim Rüdenplatz konnte man Obst und Gemüse kaufen. Durchaus auch exotische Sachen, also Orangen, Limonen, Aprikosen, Artischocken, Topinambur und so weiter. Also es war eine recht reichhaltige Geschichte. Dann beim Rathaus hat es die Stadtmetzge, den Fischmarkt und das Ankerhaus. Und bei den Gewürzen, Kittin hat sehr viel Gewürz verwendet. Hat zum Beispiel ganz viele Rezepte hat's Ingwer drin, es hat Zimt, Muskat, Nuss und Nelken, Nägel drin. Das hat sie vielleicht im Direktimport können überkommen, weil ihre Familie auch im Gewürzhandel tätig war. Und dabei hat man aus der Umgebung gehabt. Also ihre Familie hat ein Weingut in Erlenbach, der könnte von dort gekommen sein. Und war übrigens sehr viel saurer als der Wein heute.
Zum einen hat man in diesen Rezepten der Kittin die allerbesten Zutaten verwendet, auch Gewürze zum Beispiel. Und dann aber auch Zutaten, die aus heutiger Sicht eher ungewöhnlich sind. Das hat uns auch Susanne Vögeli in der Küche erzählt.
Das hat mich auch total fasziniert, dass eben die Wertevorstellung ein bisschen über den Haufen gerührt worden ist von mir selber. Dass einerseits so ein edler Haushalt, wo kostbare Zutaten reichlich gebraucht worden sind, aber keine Wertvorstellung hatte, wie wir sie heute haben, von den Stücken vom Tier. Also ob jetzt da ein Darmabschnitt zum Kochen beschrieben worden ist oder ein Schweinekopf, das ist mit der gleichen Sorgfalt beschrieben, wie jetzt eben eine Artischocke zubereitet wird oder ein Stück Salm gebraten wird. Das ist einfach gleichwertig da gewesen. Und ist auch so gekocht worden.
Probiert hast du es auch schon mal, so den Schweinekopf zum Beispiel?
Ja, das ist ein Rezept, das ich ganz gleich in Angriff genommen habe in der Küche, weil ich das einfach so toll gefunden habe, einen Schweinekopf. Mohrenschwarz gekocht, wie sie es im Buch beschrieben hat. Also Rabenschwarz gekocht heisst sie jetzt, das neue Rezept. Und hat nicht Kohle drin vom Feuer von der Küche, sondern ist mit Aktivkohle aus der Drogerie, ist das Sud ganz schwarz gemacht worden von mir.
Und mit Ellen, hat es auch Rezepte gegeben in diesem Manuskript von der Kittin, die dich überrascht haben?
Ja, jede Menge, also wo wir nur gestaunt haben. Es hat eines der frühesten Fondue-Rezepte, das im deutschsprachigen Raum aufgeschrieben worden ist, Käse mit Wein zu kochen. Dann ist die bisher früheste Erwähnung von Spanisch Brötli. Bis jetzt hat es geheissen, dass sie zuerst mal in einem Berner Kochbuch 1749 erwähnt wurde. Kittin hat 1699 erzählt, wie man den Spanisch Brötli-Teig, also der spanische Teig, das ist eigentlich ein Blätterteig, aber der hat sie natürlich noch selber gemacht mit all diesen Schichten und natürlich viel Butter. Und sie hat das auch dann noch gefüllt, dass also es gibt samt so einer feinen Mandelfüllung, es schmeckt dann so ein bisschen wie ein Mandelgipfel, ein blättriger Mandelgipfel. Dann hat es aber auch so Rezepte, die einem wirklich ein bisschen schudert, also Schneckenpastete, wo sie erzählt, wie man diesen Schnecken die Fühler zuerst wegnehmen und die Kutteln das ist ja noch eine Heidenarbeit. Für das hat sie aber sicher einen Markt gehabt. Oder dann werden die Singvögel, zum Beispiel Lerchen, die ja heute fast ausgestorben sind, werden samt den Federn eingemacht.
Also Sachen, wo wir froh sind, dass wir sie nicht müssen probieren. Was fehlt denn ganz in diesem Kochbuch? Was hat es noch nicht gegeben?
Seltsamerweise, das ist wirklich ein Rätsel, hat sie kein Suppenrezept drin. Man hat damals sicher Suppe gegessen. Es hat sogar ein typisches Zürcher Gericht gegeben, die sogenannte spanische Suppe, die aber eher so ein Eintopf ist. Ist nicht drin. Komisch. Aber auffällig ist natürlich aus heutiger Sicht das Fehlen der Herdöpfel. Herdöpfel sind erst Mitte vom 18. Jahrhundert bei uns auf den Tisch gekommen. So grösser. Es hat ein einziges Rezept, das von einem Herdapfel gedreht ist. Aber dort geht es mal um eben Topinambur, der hat damals auch Herdöpfel geheissen. Und dann, was total fehlt, was also mich schon beelendet hat, ist Jockey. Die hat es einfach. Die hat man damals in dem Sinn noch nicht gekannt. Was aber Kittin mitbekommen hat, zwei Jahre bevor sie das Kochbuch aufgeschrieben hat, ist der Bürgermeister Heinrich Escher, der Zürcher Bürgermeister Heinrich Escher, in Brüssel zu Besuch gewesen und hat dort offenbar einen Trinkschocki bekommen. Dann ist er zurückgekommen auf Zürich und hat begeistert von dem erzählt. Und er gilt heute als der, der Schocki in der Schweiz eingeführt hat.
Also so die typische Schweizer Schocki, die typische Schweizer Rösti, da sind wir da noch weit davon entfernt
gewesen. Ja, stimmt.
Hat es dann auch Sachen gegeben, die für euch schwierig waren in diesen Manuskript oder sogar unmöglich waren, zum Übersetzen, was gemeint war?
Also die erste Schwierigkeit war natürlich überhaupt das Lesen von dieser Schrift. Die sieht ganz anders aus, als wir heute das haben. Und das hat Mira Imhof akribisch transkribiert. Das braucht viel Übung und viel Fleiss. Da hat sie auch gerade ein Glossar dazu gemacht mit Begriffen, weil es sind Begriffe drin waren, die wir spontan nicht verstanden haben. Vielleicht kann ich als Beispiel vorlesen. Ich gehe gerade mal in das Glossar im Buch. Also da hat es zum Beispiel Ämmeri, das sind Zurkirschen. Oder es hat, ich lasse jetzt da gewisse Sachen aus, die nicht so appetitlich tönen, Antifi, Endivie, dann Bähen heisst Rösten. Dann für Aprikosen gibt es zwei, da sieht man schon, auch kleine Aprikosen haben Barillen geheissen. Und grosse Aprikosen sind Baringel gewesen. Und es gibt so nicht dann Sachen, die man dann schon wissen, oder? Böllen schreibt sie, nicht Zwiebeln. Es ist einfach noch recht aufwendig. Also es hat da ganzen Haufen Wörter drin, die Mira zuerst herausfinden müssen, was das ist. Und dann gibt es ein Rätsel, das wir nicht haben können lösen. Wenn sie Eier aufschlägt, sagt sie regelmäßig, nimm's Vögelin draus. Und auch wir können uns nur das so erklären, dass das zum Teil befruchtete Eier gewesen sind und dann nimmt man das kleine, also das ganz munzige Bibeli draus. Keine Ahnung, was das genau heisst.
Bei den Quitten Zwiebelpasteten, dort hat man es, glaube ich, einigermaßen gut können verstehen, zumindest was gemeint war. Und wir sind natürlich dem Rezept auch sehr konsequent gefolgt in der Küche mit der Susanne Vögeli. Sie hat am Schluss den Teig ausgewählt, die Füllung reintun und dann ist das Ganze noch in den Ofen gekommen.
Ich klappe die Hand und drücke hier die beiden Enden schön zusammen. Was auch noch schön ist, man muss mit trockenen Fingern dann gehen, ich nehme noch ein bisschen Mehl dran, dass ich es dann so klemme. Das finde ich immer total schön zu machen. Das ist wie jemand klemmen. Ich tue sie aufs Blech, die fertig sind. So. Jetzt kommen die in den Ofen, vorgeheizt auf 200 Grad. Backe ich die, bis sie schön goldbraun sind, ca. 20 Minuten.
Jetzt würden ja die Pastetchen bald aufgetischt werden. Auch speziell war die Art, wie man das denn damals serviert hat. Das kennen wir heute recht anders.
In der Zeit von 1690 hat noch das Service-System à la Française gegolten. Das heisst, man hat dann eigentlich alle Speisen ohne Hierarchie, von, wie wir sie heute kennen, dass der Hauptgang also die Spitze ist von einem Essen. Also das Haupt von einem Essen, das oberste ist das Wichtigste.
Das hat es dort nicht gegeben. Das finde ich total spannend. Das gleicht eigentlich dem heutigen Sharing-Prinzip, das viele wieder machen mit diesen Plättchen auf dem Esstisch. Man hat nämlich alles gleichzeitig serviert. Also da hat es den Fisch gehabt, auf der Platte nebendran einen Schweinekopf zum Beispiel, einen Garten. Es hat verschiedene Gemüse gehabt. Da konnte von Artischocken zu Krautstiel angeboten werden. Es hat mal ein Geflügelrezept gehabt. Und auch Rapfen mit einer süßen Füllung. Oder sogar eine Torte, die mit Früchten gefüllt war. Das war nebeneinander auf dem Tisch. Sehr erstaunlich, ja.
Helen, damals hat es noch keine so Gänge gegeben. Dessert, Vorspeise, das ist einfach alles zusammen auf den Tisch gekommen. Wann hat sich der heutige Service mit diesen verschiedenen Gängen etabliert? Und warum oder wie ist man weggekommen von dem Service à la Française?
Man muss sich vorstellen, das ist dann nicht nur... Also wir reden jetzt von dem, wenn man Gäste hat. Also ich nehme nicht an, dass wenn sie nochmal für die Familie gekocht hat, so gekocht hat. Aber dann ist das, was du am Anfang gesagt hast, wirklich der ganze Tisch mal beleidigt worden mit verschiedenem Essen. Eben alles nebeneinander. Und das etwa zwei, drei Mal. Also da hat man ab, dann kommt der nächste Teil. In der Mitte vom 19. Jahrhundert hat man dann angefangen, das so zu machen, wie wir das haben, Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, das heisst Service à la Russe.
Mhm. Wir sind ja jetzt recht lang in der Küche gestanden, für nur ein Rezept, für die Pastetli. In der Barockzeit, wie lange hat man da vorbereitet für so eine Znacht, wie du gesagt hast, wo man dann zwei, drei Mal den ganzen Tisch gefüllt hat mit so Rezept?
Also da ist man natürlich den ganzen Tag in der Küche gestanden, wobei man wahrscheinlich muss sagen, das hat nicht die Anna-Margareta Kitt selber gemacht. Die hat sicher Köchin gehabt, sie hat sicher Mägde gehabt, die geholfen haben. Also sie hat einen richtigen Haushalt geführt. Man hat aber auch viel eingemacht. Das hat auch Rezepte, es hat zwei Kapitel drin, über wie man Gemüse und Früchte einmacht. Das heisst, man hat im Keller unten auch viele Sachen gehabt, die man dann einfach aufnehmen und auf den Tisch stellen
konnte. Wir gehen nochmal zurück in die Küche mit der Susanne Vögeli. Nach der Vorbereitung, nach dem Kochen am Backen, kommt jetzt der Teil, wo ich mich beim Kochen besonders darauf gefreut habe, nämlich das Probieren.
Jetzt sind die Krapfen gebacken, haben schöne goldbraune Farbe und natürlich nimmt es euch schon Wunder, wie das schmeckt. Das Rezept von 1690. Ich tue mal eins aufbrechen und reinbeissen. Mhm. Und
ich nehme es gerade die andere Hälfte.
Ja, da. Gerne. Und sehe die schöne rote Füllung rausschauen, mhm, einen knusprigen Teig.
Das Schmecken tut es fantastisch, wenn man es so an die Nase hebt.
Ja.
Jetzt beisse ich mal rein. Das ist so ein bisschen süß. Oh, man sollte nicht mit vollem Mund schwätzen, aber ein bisschen süß. Und gleich auch so ein bisschen salzig.
Weich und saftig, also bleibt einem nicht gerade stecken im Mund, sondern man hat eine schöne, gute Mischung von Teig und von Frucht. Und die Zwiebeln ist gar nicht spürbar, oder, als Zwiebeln? Es ist herb, aber nicht zwiebelig. Es ist eher fruchtig.
Das würde ich also so zum Morgen und zum Mittag und zum Nachtessen.
Sogar mit Zwiebeln.
Helen, ich habe die Pastetli recht fein gefunden. Speziell, aber sehr fein. Gilt das eigentlich für alle Rezepte aus dem Buch? Du hast ja ganz viel probiert. Kann das kulinarisch mit einem Kochbuch von heute mitheben?
Es ist schon ein spezielles Kochbuch. Wir vier haben 42 oder 5, ich weiß nicht mehr genau, von diesen 470 Rezepten nachgekocht und adaptiert. Und da haben wir natürlich schon darauf geachtet, dass das Rezepte sind, die so ein bisschen in unsere heutige Zeit passen, auch unserem heutigen Geschmack. Wir haben aber auch extra Sachen gesucht, die eben ein bisschen speziell sind, damit es ein bisschen ein anderes Kochbuch wird. Also, es hat auch Truthahn, hat es zum Beispiel schon gegeben, Truthahn mit Bitterorangen. Es hat auch viele vegetarische Rezepte, eben wie jetzt die Zwiebelquittenfüllung. Oder es hat eine Art Müsli-Küchli mit jungen Brombeerblättern gegeben.
Mhm. Aber der Schneckli-Pasteter, die hat es nicht ins Kochbuch geschafft.
Nein, also sie ist schon drin. Wir haben ja sämtliche Rezepte sind drin, transkribiert. Aber nachgekocht, nein.
Man kann dort also Geschmäcker entdecken, die man so vielleicht noch nicht gekannt hat. Gibt es noch einen anderen Grund für dich, warum es sich lohnt, da mal in das Kochbuch einzuschauen und das eine oder das andere Rezept nachzukochen?
Also Kochbuch ist wirklich eine Fundgrube für Menschen, die beim Kochen gerne etwas Neues ausprobieren. Es braucht aber eine gewisse Erfahrung, weil in diesen Rezepten hat es selten Mengenangaben. Also man muss selber herausfinden, wie viel. Ich habe zum Beispiel meistens am Anfang zu wenig Zucker rein da für unseren Geschmack. Wir wissen ja nicht genau, wie damals eine Biere geschmückt hat oder wie damals überhaupt das Geschmackempfinden der Menschen war. Das wissen wir halt alles nicht. Es braucht also eine gewisse Erfahrung und ein bisschen Experimentierlust. Aber dann macht es wirklich richtig Spass. Und was vor allem auch so schön ist, ist die Sprache. Also es ist eine Art altmodisches Schweizerdeutsch, wo wir manchmal erst verstehen, wenn man es vielleicht zweimal laut vorliest, sich selber. Und dann hat es für uns auch so einen gewissen Charme, die Sprache.
Hast du ein Beispiel für das? Ein Rezept, das ja, dir aufgefallen ist?
Ich kann ja vielleicht gerade mal das Fondue-Rezept vorlesen. Käse mit Wein zu kochen. Tu ein halb Gläschen voll Wein in einen Platten auf die Glutpfanne und tu geschabenen oder zerriebenen, feissen alten Käse da rein. Ist er aber lind, dass er sich nicht schaben oder zerreiben lässt, so schneid ihn so dünn du kannst und lass ihn im Wein kochen, bis er ganz zergangen und man den Wein im Kusten nicht mehr spürt. Dann dunke Brot da rein und iss ihn also mit dem Brot, aber du musst allzeit ein wenig Glüht darunter lassen, sonst wird er bald wieder hart.
Ich glaube, ich nehme doch das heutige Fondue fast lieber. Danke vielmals, Helen, für den Einblick.
Danke euch.
Wenn noch mehr über das Kochbuch erfahren und vor allem auch das Rezept für die Zwiebelquitten-Pastetli, die wir gekocht haben, zusammen mit Susanne Vögeli, das findet man alles bei uns auf der Webseite und in der App. Der Link dazu ist auch im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge und diese Woche vom Podcast «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Und unsere ProduzentInnen sind Zara Spreiter, Laura Bachmann, der Noah Fendt und der Tobias Hulzer. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Und einen guten. Ciao miteinander.